NZZ Akzent.
Wir machen hier am Anfang eine kleine Reise nach Iran. Du, Kourosh, warst schon ein paar Mal dort und vor einigen Jahren hatte ich eine Freundin dann auf eine Tour mitgenommen. Und das war aber keine Touristentour, wo man so Sehenswürdigkeiten abklappert, sondern eine Tour der doch etwas anderen Art. Nimm uns doch auch kurz mit.
Ja, meine Freundin, damals noch eine Studentin an einer Universität in Teheran, sagte: Kourosh, ich zeig dir jetzt mal, was in dieser Stadt alles den Revolutionswächtern gehört. Du wirst staunen. Und tatsächlich fuhren wir dann in ihrem Auto durch diesen dichten Verkehr in Teheran. Und dann kam an der ersten Ecke eine Bank, die den Revolutionswächtern gehören soll. Dann an der nächsten Ecke schon eine Restaurantkette. Wir fuhren an Bauunternehmen, Energieunternehmen, Fluggesellschaften vorbei. Und ich hatte tatsächlich so ein bisschen den Eindruck am Ende dieser Tour, dass die halbe Stadt den Revolutionswächtern gehört. Wir sind dann auch in so ein Restaurant eingekehrt, das den Revolutionswächtern gehören soll. Das hatte sowas von Biergarten mit Picknicktischen im Freien, natürlich ohne Bier. Meine Freundin hat dann an unserem Tisch, als wir noch auf das Essen gewartet haben, ihr Handy entsperrt und da ging die Tour auch schon weiter. Es gehören nämlich auch sehr viele iranische Apps mittlerweile, irgendwelchen Holdings, die den Revolutionswächtern nahestehen. Auch das nationale Festnetz, auch Internetprovider und zwei Mobilfunkgesellschaften gehören den Revolutionswächtern. Sie sind also, kann man sagen, heute nicht mehr nur eine militärische Supermacht. Sie wurden ja eigentlich als paramilitärische Truppe gegründet, sondern sind auch eine wirtschaftliche Supermacht in diesem Land.
Die Revolutionswächter kontrollieren weite Teile Irans. Doch wie mächtig sind sie heute noch? Wir sprechen darüber mit Kourosh Ardestani. Ich bin Antonia Moser. Kourosh, du hast viele Unternehmen beschrieben, die den Revolutionswächtern gehören. Sieht man das irgendwie von außen? Also konntest du jetzt erkennen, dass die da dazugehören?
Nein, genau. Wenn ich jetzt nicht meine Insiderin an meiner Seite gehabt hätte, die mir da erklärt hat, wem was gehört, dann hätte ich das nie erkennen können. Die Revolutionswächter sind sehr darauf bedacht, ihre Machenschaften im Verborgenen zu halten. Das war ja auch gar nie vorgesehen, dass die in diesem System der Islamischen Republik einmal eine so große Macht haben würden.
Aber was sind denn diese Revolutionswächter genau? Also du hast gesagt, es war ursprünglich eine paramilitärische Gruppe, aber heute sind sie das nicht mehr?
Da muss man einen Blick in die Geschichte zurückwerfen. Die Gründung der Revolutionswächter geht auf das Jahr 1979 zurück, als die Iraner den Schah abgesetzt haben, Mohammad Reza Pahlavi. Und diese neuen Machthaber, die Mullahs, die die damaligen Unruhen genutzt haben, um die Macht an sich zu reißen, die haben schnell erkannt, sie dürfen gewisse Fehler, die der Schah begangen hat, nicht nochmal wiederholen. Und sie haben zum Beispiel beobachtet, dass ein wichtiger Grund, weshalb es zu dieser Revolution kommen konnte, der ist, dass die Armee auch sich vom Schah distanziert hat. Man hat also diese Armee, die ja weiterhin existierte, man hat ihr sehr misstraut. Die war auch sehr säkular weiterhin geprägt und man hat gesagt, wir müssen jetzt eine paramilitärische Truppe schaffen, die da ein Gegengewicht bildet zu der regulären Armee. Mhm. Dass wir, falls die Armee auch gegen uns mal putschen will, wir diese andere Schattenarmee haben, die uns gegen mögliche Feinde schützt.
Und jetzt hat man sozusagen zwei Armeen. Wie groß sind die denn? Gibt es da Zahlen?
Genau, die Armee gibt es weiterhin. Die Armee hat auch weiterhin das Ziel, die Integrität des Irans nach außen zu verteidigen, gegen äußere Feinde zu verteidigen. Sie sind auch zahlenmäßig den Revolutionswächtern stark überlegen. Die reguläre Armee verfügt über 400.000 aktive Soldaten. Diese Zahlen stammen aus dem Jahr 2022. Und die haben aber nur ein Budget von $8 Milliarden. Und das ist bemerkenswert, weil wenn man sich die reinen Mitgliederzahlen der Revolutionswächter ansieht, dann haben die nur ein Drittel der Mitglieder, 150.000 aktive Soldaten, verfügen aber über ein Dreifaches des Budgets, in diesem Fall 22 Milliarden Dollar. Sie sind viel besser ausgestattet, sie haben höhere Saläre und können auf die neueste Technologie zurückgreifen, während die Armee sehr veraltete, zum Teil noch Ausstattung hat.
Aber auch die Revolutionswächter sind quasi aufgebaut wie die reguläre Armee. Also da bestehen eigentlich wie parallele Strukturen.
Genau, das kann man sich so genauso vorstellen. Die sind zwar eine paramilitärische Truppe, aber haben auch eine sehr starke Hierarchie mit Generälen und dann Offizieren, Unteroffizieren. Sie haben auch eigene Eliteeinheiten, wie die Savarin-Einheit fürs Inland, aber sie verfügen auch über eine sehr mächtige Eliteeinheit im Ausland, haben also ihre Macht sehr stark im Inland und auch im Ausland ausgebaut.
Was machen die denn im Ausland?
Da sind sehr berüchtigt die sogenannte Quds-Truppe. Quds steht für Jerusalem, die das erklärte Ziel verfolgt, den Staat Israel zu vernichten. Mhm. Und heute pflegen die in der Region ein Netzwerk von Stellvertretermilizen, die sie über Jahre hinweg bewaffnet und ausgebildet haben. Dazu gehört unter anderem die Hamas und der Islamische Dschihad in Gaza, der Hisbollah im Libanon, die Houthi in Jemen und verschiedene weitere Milizen, schiitische Milizen in Syrien und Irak, die alle zu dieser sogenannten Achse des Widerstands gehören.
Und was machen die Revolutionswächter genau im Inland? Wie kann ich mir das vorstellen?
Im Iran selbst hat sich ihre Rolle, also diese Rolle, die Islamische Republik gegen innere Feinde auch zu schützen, die hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten immer weiter verstärkt mit jeder neuen Protestbewegung. Das hat angefangen bei den Studentenprotesten 1999. Ist dann weitergegangen mit der grünen Bewegung 2009, als 2 Millionen Menschen in Teheran gegen Wahlbetrug auf die Straße gegangen sind. Es hat sich dann weitergezogen durch die Proteste 2019 und zuletzt bei den Protesten 2022, als die Iraner ganz deutlich ein Ende der Islamischen Republik gefordert haben. Und jedes Mal sind die Revolutionswächter, die können dabei auf einen eigenen Geheimdienst und auch auf eine sehr stark indoktrinierte Freiwilligenmiliz, die sogenannten Basiji, zurückgreifen. Die verfolgen Dissidenten und Demonstranten mit unerbittlicher Härte, gehen auch mit großer Gewalt, mit Schusswaffen, mit Messern zum Teil auf Demonstranten los. Und weil sie diese Rolle zuletzt eingenommen haben als Feinde des eigenen Volkes, sind sie auch bei vielen Iranern sehr verhasst.
Verhasst bei der Bevölkerung, aber immer mächtiger und mächtiger. Ja, nicht nur militärisch, sondern auch wirtschaftlich, wie du gesagt hast. Banken, Restaurants. Woher kommt das?
Ja, das ist eigentlich gar nicht vorgesehen, dass so eine paramilitärische Truppe so viel auch wirtschaftliche Macht in einem Land hat. Aber die Mullahs, die im Iran an der Macht sind, die sind ja auf den Schutz der Revolutionswächter mittlerweile existenziell angewiesen. Und die wissen auch, diese Loyalität dieser Truppe hat ihren Preis. Es kam also zu so einem unausgesprochenen Teufelspakt zwischen diesen beiden Akteuren. Die Revolutionswächter versprechen den Mullahs Schutz. Im Gegenzug bekommen sie aber Geld, bekommen ganz viele Privilegien, bekommen die Kontrolle über immer größere Teile der iranischen Wirtschaft. Mhm. Sie dürfen illegalen Handel betreiben, bekommen lukrative Staatsaufträge und sie zahlen in diesem Wirtschaftsimperium, das sie mittlerweile befehligen, auch kaum Steuern und kaum Zollgebühren.
Mhm. Kann man sagen, um wie viel Geld da genau geht bei diesen Geschäften?
Das ist ganz schwer zu beziffern, gerade weil sich die Revolutionswächter so im Hintergrund halten. Normalerweise ist es so, wenn die Revolutionswächter ein Unternehmen oder auch so ein Digitalunternehmen, eine App kontrollieren, dann steckt dahinter eine Stiftung, die zu einem gewissen Prozentsatz Anteile an diesem Unternehmen hat. Die Stiftung wiederum hängt mit Holdings zusammen, die dann den Revolutionswächtern nahestehen. Es ist also ein sehr undurchsichtiges Konstrukt, weshalb es schwierig ist abzuschätzen, wie genau da die Zahlen sind. Aber man kann davon ausgehen, dass ein größter Teil der Wirtschaft mittlerweile von den Revolutionswächtern kontrolliert wird. Weshalb man eigentlich auch so ein Iran nach einem möglichen Sturz dieses Regimes, man kann es sich nur sehr schwer vorstellen ohne Revolutionswächter.
Das klingt jetzt irgendwie so nach einer Schattenmacht, die aber mit der eigentlichen Ideologie des religiösen Staates in Iran nicht mehr so viel zu tun hat, sondern es einfach ums Geld geht.
Ja, es gibt zwar noch Teile, die stark indoktriniert sind, die tatsächlich die Ideologie der Islamischen Republik teilen, aber bei anderen geht es auch einfach nur noch um Geld und um Privilegien, weshalb mittlerweile Kritiker des islamischen Regimes im Iran, wie der Politologe Sajjad Karimpour, von einer kleptokratischen Militärdiktatur sprechen. Aha. Das heißt, die Revolutionswächter bilden mittlerweile die bare Macht im Land und nutzen diese Macht, um den Staat auszuplündern und zu bestehlen. Dieser Pakt zwischen den regierenden Klerikern und den Revolutionswächtern stabilisiert zwar das System kurz- bis mittelfristig, es bringt aber auch zwei Probleme mit sich, die vielleicht dann langfristig zum Tragen kommen.
Nämlich?
Das eine ist ein Legitimationsproblem, vor allem vor den eigenen Anhängern. Die sehen ja auch, dass das Ganze nur noch auf Korruption fußt. Und das andere ist, dass sehr viele dieser Revolutionswächter, die dem System nicht mehr ideologisch anhängen, sondern nur noch aus Profitgründen, die sind bestechlich. Und das hat zuletzt Israel sehr stark zu nutzen gewusst. Wenn da dann einer kommt, ein Mossad-Agent, und man ist selbst ein General bei den Revolutionswächtern und sieht, der andere General, der hat aber ein bisschen mehr profitiert, hat ein paar Unternehmen mehr sich in die Tasche stecken können, dann nimmt man solche Angebote an und nimmt diese Geldsummen an und bietet im Gegenzug Informationen.
Also heißt das, langfristig ist die Macht dieser Revolutionswächter auch etwas am Wanken, also nicht mehr ganz so stabil?
Ja, tatsächlich haben sie auch in den letzten Monaten immer mehr an Macht eingebüßt. Einerseits ist da der Krieg Israels in Gaza. Die Revolutionswächter waren ganz entscheidend dafür, die Hamas aufzubauen, auszubilden. Seit dem Krieg, seit dem 7. Oktober, ist die Hamas massiv geschwächt. Das Gleiche im Libanon. Da hat Israel im letzten Herbst die Hisbollah massiv dezimiert, fast gedemütigt. Die ganze obere Führungsriege wurde ausgeschaltet. In Syrien ist Assad gestürzt. Mhm. Diese Drohkulisse, die man jahrelang aufgebaut hat im Ausland, in der ganzen Region, die ist so innerhalb von 12 Monaten in sich zusammengekracht.
Haben Sie deshalb auch in Iran selbst an Macht eingebüßt?
Teils, teils. Einerseits verfügen die Revolutionswächter im Inland immer noch über einen hocheffektiven Polizeistaat, haben also rein militärisch und auch politisch immer noch das Land fest im Griff. Ihr Ansehen ist aber seit diesen neuen Angriffen Israels, seit dem sogenannten 12-Tage-Krieg, auch stark angekratzt. Dieser Großangriff Israels hat gezeigt, dass sie nicht ganz so unantastbar sind, wie man zunächst dachte. Große Teile der Führungsriege wurden ausgeschaltet, auch der ehemalige Führer der Revolutionswächter Hossein Salami wurde getötet. Die zentralen Gebäude der Revolutionswächter in Teheran wurden zerstört und nicht zuletzt wurde auch das Atomprogramm in Trümmer gelegt.
Hat dieses Versagen, also dass sie da Israel nicht viel entgegensetzen konnten, hat das jetzt Folgen für die Revolutionswächter in Iran?
Ja, einerseits würde man das natürlich nie zugeben. Man gibt sich weiterhin nach außen stark und schlagkräftig. Die Rhetorik ist weiterhin sehr aggressiv. Ich denke da zum Beispiel an ein Statement des Generals, der die Bodentruppen der Revolutionswächter befehligt, Mohammed Bakbur. Da sagte dann, ja, wir sind weiterhin bereit, stark zurückzuschlagen. Falls der Feind nur einen Fehler macht, wird er es bereuen. Aber klar, in Wirklichkeit ist man geschwächt, Und was interessant ist, ist, dass gerade so ein alter Rivale der Revolutionswächter davon profitieren könnte, nämlich die reguläre Armee.
Okay, warum?
Die hat eine große Rolle gespielt, in diesem 12-Tage-Krieg das Land nach außen zu verteidigen, während die Revolutionswächter ja eigentlich nicht dem Schutz des Irans selbst verpflichtet sind, sondern nur dem Schutz des Regimes, war es ja die Armee, die dafür zuständig war und immer noch ist, das Land gegen eine mögliche Invasion und auch gegen Luftangriffe zu verteidigen. Und es gab tatsächlich eine kleine Machtverschiebung, die sich schon abgezeichnet hat, jetzt nach diesem Krieg mit Israel. Israel hat ja den Stabschef der iranischen Streitkräfte, der auch schon den Revolutionswächtern angehörte, ausgeschaltet. Und daraufhin hat Ali Khamenei nicht mehr einen Revolutionswächter, sondern einen Armeegeneralmajor zum neuen Stabschef der Streitkräfte ernannt. Und das ist eine sehr wichtige Position, weil dieser Stabschef sowohl die Revolutionswächter als auch die Armee kontrolliert. Mhm. Und das muss man mit sehr großer Vorsicht genießen, diese Vorhersage. Aber so eine Machtverschiebung zugunsten der Armee könnte auch langfristig die Pragmatiker innerhalb des islamischen Regimes stärken.
Kurosch, ganz herzlichen Dank.
Danke dir.
Das war unser Akzent mit Kurosch Adestani. Ich bin Antonia Moser. Bis zum nächsten Mal.